Fritz.
Podcast. Markus Richter. Trackback.
Ich wollte schon immer alles auf einmal sein. Regisseur, Drehbuchschreiber und Hauptrolle. Und heute machen wir das hier möglich. Ich kann euch auf jeden Fall schon mal versprechen, dass wir heute bei einem ersten Mal dabei sein werden. Ja, da wird also quasi live. Es wird sogar drüber geblockt. Ich rede natürlich von der Bundestagswahl. Da werden wir mal mit jemandem reden, der das quasi dieses Jahr zum ersten Mal tut und der auch darüber einen Blog schreibt, zusammen mit anderen Leuten. Außerdem beschäftigen wir uns nochmal mit den Wahlprogrammen, ganz speziell mit denen in leichter Sprache. Also, weil morgen ja Wahl ist, heute nochmal die volle Packung und wir haben natürlich noch viel mehr Themen, unter anderem auch Netzmusik und die haben wir, also Trackback, die Sendung für einfache Themen auch genau danach ausgesucht. Achtung, versucht mir mal zu folgen. Die Band, von der wir jetzt einen Song spielen, heißt Why Demeet You. Das heißt lang, Why Do I Matter in the Universe? Ist aber gar nicht eine eigene Band, sondern der Song, den wir gleich spielen werden, ist auf der Seite einer anderen Band erschienen, nämlich der Band Early 90s. Das ist eigentlich jemand aus Boston, der sich mit Lo-Fi-Elektro rumschlägt. Wir wissen nun nicht, ob dieses Why Die My Two ein Nebenprojekt ist oder befreundete Musiker, die einen kleinen Schub bekommen sollen oder einfach nur vielleicht ein MP3 falsch benannt wurde. Aber wir wissen, es ist gute Musik. Gute Musik, die wir euch hier vorspielen wollen, die euch auch runterladen könnt, oder trackback.fritz.de. Aber wie gesagt, wir hören erst mal rein. Playboy von Why Did My Two. Hier so schöner Song, wie hieß der nochmal? Hieß Playboy von Why Dimitri Niso. Den würden wir gerne haben, wir so kein Problem. Trackback.fritz.de ist das Blog zu dieser Sendung und da findet ihr die Netzmusik, die wir euch spielen, zum Download, unter anderem auch diesen Song. Jetzt geht es um etwas in eigener Sache. Wir müssen mal kurz zurückgehen. In Ende August, am 31. haben wir hier bei Trackback nämlich über ein Video berichtet, das im Rahmen der Gamescom, also dieser riesigen Spielemesse in Köln, gedreht und auch auf der Seite von GIGA veröffentlicht wurde, dem Computerspieleportal. Um dieses Video gab es ziemlich viele Diskussionen, weil darin ein YouTuber Frauen ziemlich plump mit zum Beispiel solchen Sprüchen angemacht hat.
Kennst du Tetris?
Ja, klar.
Wenn du zufällig gerade einen günstigen Schlitz dabei hast, ich hätte den passenden langen Balken.
Ja, diesen Worten ließ er auch Taten folgen, um es diplomatisch zu formulieren. Manche fanden, das sind zwar dumme, aber lustige Witze, aber andere fanden, das Video sei sexistisch. Fritz-Reporter Dennis Kogel hatte sich dahinter geklemmt und dann Meinungen von beiden Seiten eingeholt, mit deren Einverständnis natürlich unter anderem auch vom verantwortlichen GIGA-Redakteur David Hein. Die Reaktionen gab es dann auch in einem Beitrag von Dennis eben Ende August zu hören. Aber war wohl nicht gut genug. Es taucht ein Video auf aus der Crime-Stammtisch-Reihe beim YouTube-Kanal Trigger TV, wo David Hein von GIGA nicht nur Dennis, sondern gleich auch ganz Fritz beschimpft und uns vorgeworfen hat, der Beitrag wäre tendenziös, gekürzt und verfälschend. Die Beschimpfungen waren echt übel, also nichts, was man mal eben so bei einem witzig gemeinten Rumpöbeln sagt, sondern so richtig unter der Gürtellinie. Und der Vorwurf an unsere journalistische Arbeit, der war auch nicht so richtig haltbar. Wir haben deshalb mal bei GIGA nachgefragt, was die davon halten, was ihr Redakteur gesagt hat. Geschäftsführerin Peggy Reichelt hat uns lediglich eine Mail geschrieben und darin heißt es unter anderem, wir als GIGA distanzieren uns in vollem Maß von dem durch David Hein auf YouTube privat eingestellten Video. Die darin durch David Hein geäußerte Beleidigung gegenüber ihrem Moderator Dennis Kogel deckt sich in keinster Weise mit den Ansichten und Meinungen sowie dem Geschäftsgebaren von GIGA. Wir distanzieren uns von diesen Äußerungen ausdrücklich, schreibt Peggy Reichelt von GIGA. Und macht auch deutlich, dass es ein privates Video von Hein ist und damit auch eine private Äußerung, kein Zusammenhang mit GIGA. Und für GIGA scheint die Sache damit auch erledigt. Aber was ist denn eigentlich mit den Leuten, die das Stammtischvideo produziert haben? Marie Heimberg ist da Redaktionsleiterin des Kanals Trigger TV und sie war in dem Video auch dabei und für sie ist die Sache ganz eindeutig.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich da jetzt sowohl für die UFA als auch jetzt für die Redaktion von Trigger auch nochmal ganz explizit sagen möchte, dass wir uns da sowohl beim RBB als auch bei euch, ne, ihr seid da ja auch nicht unbescholten davon gekommen, und speziell auch nochmal bei Dennis Kogel auch entschuldigen möchten.
Marie möchte aber trotzdem weiterhin David Hein als Teil des Videopodcasts Crime Stammtisch beibehalten, wird aber in Zukunft ein etwas aufmerksameres Auge auf ihn haben.
Sollte jetzt rauskommen, dass er doch ein Sexist ist oder meinetwegen auch rassistisch oder homophob oder was auch immer, werde ich ihn jetzt nicht mehr an den Tresen einladen. Aber so nach meinem jetzigen Wissensstand, sage ich mal, ist er das nicht. Und da sage ich, okay, damit ist er zu weit gegangen, das sollte er auch nicht mehr tun. Aber ansonsten möchte ich ihn schon gerne noch weiterhin auch einladen.
Also quasi eine Art Warnschuss für David Hein, könnte man sagen. Von dem selbst haben wir in der Sache nichts mehr gehört von ihm. Wir haben jetzt auch nicht mehr tatsächlich nachgefragt. Immerhin, Marie hat unseren Fritzen Dennis Kogel auch zu einem Versöhnungsbier eingeladen. Das werden wir mal an ihn weitergeben, mal schauen, was da passiert. Und das Video mit den Beleidigungen ist auch mittlerweile offline. Und damit jetzt nicht wieder jemand kommt und behauptet, wir würden nur falsch darstellen und unverkürzen, bieten wir euch an, euch selber noch eine ganz eigene Meinung zu bilden. Im Blog zur Sendung findet ihr, wie gesagt, zum einen das komplette Interview, das Dennis damals mit David Hein geführt hat und natürlich auch seinen Beitrag. Und außerdem haben wir auch nochmal das Gespräch online gestellt, das wir mit Marie Heimberg geführt haben. Ich persönlich hoffe, dass die Sache damit durch ist. War nicht schön, aber es war gut, dass wir darüber geredet haben. Das nächste Mal geht es dann hoffentlich wieder um Inhalte und nicht mehr um Beleidigungen. Das macht irgendwie doch mehr Spaß. In der letzten Woche hat in Hamburg die Play 13 stattgefunden, so eine Mischung aus Workshops, Festival, Installationsdingen, was auch immer, hat irgendwie mit Computerspielen zu tun und auch mit anderen Dingen, die man damit machen kann, also statt einfach nur zu zocken. Und da gibt es einen sehr schön interessanten Ansatz, dass man nämlich Filme drehen kann damit, also wirklich einen ganzen Film ohne das ganze teure Zeug, also keine Kameras, keine Schauspieler, keine Drehbuch, naja doch, die vielleicht. Die braucht man vielleicht doch. Aber wie gesagt, man kann Computerspiele dazu nehmen, um Filme zu drehen. Machinima heißt das Ganze und wir wollten natürlich wissen, wie geht denn das? Also zusammengesetzt ist es aus Maschine, Animation und Cinema, Machinima. Und wir wollten wissen, wie das geht, haben deswegen mit der Medienpädagogin Katrin Josewig gesprochen. Und wenn ich wir sage, meine ich Theresa Sickert, die ich ja heute hier nur vertrete, die das Interview aber schon mal geführt hat. Ihre erste Frage war, mit Computerspielen einen Film drehen, das wird jetzt wahrscheinlich nicht bedeuten, dass man den Bildschirm abfilmt. Wie funktioniert es denn dann?
Nein, so funktioniert das natürlich nicht. Bei Computerspielen ist es so, dass man die mit sogenannten Screen Capturing Systemen aufnehmen kann. Das sind einfach Programme, die das, was auf dem Bildschirm passiert, abfilmen, ohne dass da eine Kamera vor ist, sondern das macht der Computer selber. Und manche haben vielleicht schon mal von dem System oder von dem Programm Fraps gehört. Das ist ein Screen Capturing System. Und dann gibt es bei vielen Computerspielen auch schon so eingebaute Aufnahmesysteme. Zum Beispiel bei den Sims ist es so, da ist eine Kamerafunktion schon gleich mit eingebaut.
Und inwieweit kann ich da noch die Handlung bestimmen?
Ja, das kommt ganz drauf an, was für ein Computerspiel man dann nimmt. Also ich habe jetzt als Beispiel eben einen Film drehen mit den Sims 3 an Machinima. Das setzen wir in medienpädagogischen Workshops sehr gerne ein, weil da natürlich auch die Altersfreigabe erfüllt ist für auch jüngere Schülerinnen und Schüler. Und da ist es so, dass man bei den Sims ja relativ gut bestimmen kann, was die machen sollen. Also wer die Sims nicht kennt, das ist ja im Grunde genommen, ich nenne es gerne mal ein virtuelles Puppenhaus. Also man hat einfach reale, ja so, also sehr realistisch aussehende Menschen, die man dann, denen man Häuser bauen kann, die man Dinge tun lassen kann. Und die werden älter und gehen Beziehungen miteinander ein. Und denen kann man aber auch so über bestimmte Befehle kann man denen sagen, was sie machen sollen. Und das kann man dann sehr schön für eine Filmhandlung einbauen und benutzen.
Aber prinzipiell funktioniert es erstmal mit jedem Computerspiel, je nachdem, was ich halt irgendwie machen möchte.
Genau, das funktioniert eigentlich mit jedem Computerspiel. Es gibt natürlich Computerspiele, die durch die Art, wie sie ja aussehen oder durch das, was man da spielt, schon sehr starr sind in dem, was man damit dann filmen kann oder was man damit erzählen möchte. Aber auch das kann man oft auf ganz ungewohnte Weise nutzen. Also als Beispiel zum Beispiel als Workshop, den wir oft mit älteren Schülerinnen und Schülern nutzen oder mit jungen Erwachsenen, dass wir einen Ego-Shooter nehmen, vielleicht Counter-Strike oder Urban Terror sind da ganz gute Beispiele. Und eigentlich sind die ja darauf ausgelegt, dass man eben rumläuft und sich eben in Teams gegenseitig bekämpft und anschießt. Aber man kann darin genauso gut spazieren gehen oder auch tanzen. Und dann würde man sich eben vernetzt zusammenfinden und sich auf den Platz stellen, anstatt irgendwo in Deckung zu gehen. Und dann kann man sich eine kleine Choreografie ausdenken und die nachtanzen und das Ganze filmen.
Muss ich denn eigentlich das Spiel vorher sehr gut kennen, um überhaupt zum Beispiel ein Drehbuch schreiben zu können? Weil ja eben durch das Spiel ja auch so ein bisschen der Rahmen vorgegeben wird. Oder kann ich auch erstmal mir das Spiel anschauen, ich lasse mich reinfallen und filme mal direkt mit los?
Also beides ist möglich, würde ich sagen. Erstmal ist es natürlich so, wenn man ein Spiel noch nicht so gut kennt, dann geht man erstmal selber auf Entdeckungsreise. Aber auch das lässt sich natürlich gut in einen Film einbauen. Man könnte daraus ja auch so eine Art Dokumentation machen. Wenn man jetzt eine ganz konkrete Geschichte im Sinn hat, die man gerne filmisch umsetzen möchte und man beschließt, das als Machinima zu machen, dann sollte man natürlich das Spiel schon kennen, weil das einfach für das Drehbuch dann notwendig ist, dass man weiß, was ist möglich und wo muss ich vielleicht irgendwie ein bisschen tricksen, damit es funktioniert.
Und nachdem ich gefilmt habe, läuft es aber genauso wie bei jedem anderen Film auf. Also ich kann auch schneiden, ich kann overvoicen, vielleicht am Ende also noch eine Stimme mit reinbringen oder so. Das ist auch alles möglich.
Das ist absolut gut möglich. Also das Schneiden würde dann tatsächlich nicht mehr mit dem Programm funktionieren oder mit dem Spiel. Es gibt auch Spiele, in denen man irgendwie im Spiel, in dem Aufnahmeprogramm noch mitschneiden kann. Aber ich würde immer empfehlen, dann ein externes Schnittprogramm, Nachbearbeitungsprogramm zu benutzen und das funktioniert dann so wie mit jedem anderen Spielmaterial oder Filmmaterial auch.
Das heißt, da kann ich also mir auch die Freeware unter Umständen, die ich irgendwie in meinem Online-Shop um die Ecke bekomme, nutzen und dann geht's eigentlich schon los.
Ganz genau, das kann man auch, also ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber die meisten Rechner haben ja auch ein Filmschnittprogramm mit im Standardsystem oder stellen es als kostenloses Download-Paket, als sozusagen Standardzubehör zur Verfügung. Und mit denen lässt sich so eine Maschinima sehr gut zusammenschneiden. Wir machen das in Schulen, in Workshops auch grundsätzlich mit kostenfreien Schnittprogrammen und benutzen da gar nicht das Profimaterial, wobei das natürlich auch geht.
Wer hätte gedacht vor ein paar Jahren, dass irgendwann mal eine Medienpädagogin sagen würde, Urban Terror, das benutzen wir gerne, diesen Ego-Shooter. Kann man aber machen, um Machinima zu drehen, also Filme im Computer. Wenn ihr jetzt ganz aufgeregt seid und sofort damit anfangen wollt, kein Problem. Es gibt im Netz ganz viele Blogs, YouTube-Tutorials, also wo auch immer euch das erklärt wird. Und den Anfang zu der Suche, alles was ihr braucht, gibt es als Link im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de.
Fritz Trackback.
Ihr erinnert euch vielleicht noch, da gab es diesen kleinen Überwachungsskandal so vor den letzten Monaten, wo jemand gesagt hat, ja, also ich kann hier mal so, also mal eben so beweisen, dass eigentlich alles überwacht wird im Netz, also alles, alles. Und eine wichtige Rolle bei dieser Überwachung spielen ja auch die sogenannten Internet Service Provider, kurz ISPs, also die, die dafür sorgen, dass bei euch das Internet aus der Steckdose fällt, weil der Verdacht ist, dass sich Geheimdienste entweder direkt bei denen ransetzen, in den großen Rechenzentren von denen, oder dass die möglicherweise sogar mit denen zusammenarbeiten, man weiß es nicht so genau. Wäre ja mal eine Idee, dass man in diesem Zusammenhang nach Alternativen sich umschaut. Da gibt es die Freifunker. Das sind Leute, die wollen einfach Netze in die Stadt bringen. Also es möglich machen, dass jeder irgendwie ins Internet kommen kann. Aber wie das funktioniert und ob das vielleicht dagegen hilft, das müssen wir mal klären. Zum Beispiel mit Jürgen Neumann von den Freifunkern aus Berlin. Hallo Jürgen.
Hallo.
So. Also Freifunk hört sich auf den ersten Blick immer so an, ich mache einfach mein WLAN auf und da dürfen dann auch alle rein. Das stimmt ja aber nicht ganz. Wie funktioniert Freifunk?
Ja, eigentlich hättest du völlig recht. Es würde genauso funktionieren. Ich mache einfach mein WLAN auf und dann könnten wir alle ins Internet. Aber leider gibt es ja in Deutschland die sogenannte Störerhaftung, die eben ganz viele Leute davon abhält, einfach ihren WLAN-Access Point aufzumachen. Außerdem gibt es noch eine andere Idee hinter Freifunk.
Entschuldigung, ja, dass ich kurz unterbrechen muss, aber da muss man kurz erklären, für jeden, der es nicht weiß. Störerhaftung ist das Ding, wenn ich jemand über meinen Internetanschluss surfen lasse und der macht da Unsinn, sagen wir mal, illegal Musik runterladen, dann kann ich als Inhaber des Internetanschlusses auch verknackt werden.
Ganz genau. Diese dumme Regelung gibt es in Deutschland, in anderen Ländern nicht, aber wir müssen hier eben damit leben.
Okay. So, dann gab es noch eine andere Idee hinter Freifunk. Welche ist das?
Die eigentliche Idee ist, dass wir uns lokal erstmal unsere eigenen Netze durch Städte oder Dörfer aufbauen und innerhalb dieser Netze können wir dann eben einfach Daten miteinander austauschen, ohne über einen großen Provider gehen zu müssen.
Aber wie funktioniert das jetzt? Also wenn ich nicht einfach mein WLAN aufmache, was mache ich dann?
Bleiben wir mal bei dieser Intranet-Lösung. Es funktioniert so, die Access Points können mit einer speziellen Firmware versehen werden, also mit einem Betriebssystem, das wir kostenlos im Internet zum Download anbieten. Und dieses Betriebssystem sorgt dafür, dass die Access Points sich automatisch untereinander vernetzen, sobald die zueinander in Funkreichweite sind. Also das heißt, wenn ich und meine Nachbarn hier in der Straße so einen Router bei sich aufstellen, dann finden die sich gegenseitig, wenn die Funkkontakt zueinander haben und bilden automatisch ein lokales Netzwerk. Und innerhalb dieses lokalen Netzwerks können wir dann eben Daten austauschen, telefonieren, Spiele spielen etc. pp.
Aber dann kann ich ja nur mit anderen Freifunkern kommunizieren. Das hilft mir jetzt noch nicht so richtig, wenn ich ins Internet will.
Genau, damit man natürlich auch ins Internet kommen kann, was verständlicherweise auch ein großer Wunsch vieler Leute ist, gibt es eine spezielle Lösung auf diesen Routern, die dafür sorgt, dass der Datenverkehr aus diesem offenen WLAN-Netz durch einen sogenannten VPN-Tunnel über das Internet zu einem Verein, dem Förderverein Freie Netzwerke, getunnelt wird und dann mit der IP-Adresse dieses Providers ins Internet geht. Mhm. Also die genaue technische Lösung müssen wir jetzt nicht weiter erörtern. Ja. Wichtig ist, dass eben nicht meine IP-Adresse im Internet sichtbar wird, sondern die IP-Adresse des Internetproviders.
Aber heißt das sozusagen, ich brauche selber gar keinen eigenen Internetanschluss mehr, wenn ich bei den Freifunkern bin?
Jein. Also wenn genug Leute ihren Internetanschluss über diese Tunnellösung mit anbieten, dann muss ich nicht unbedingt einen eigenen Internetanschluss haben. Also ich kann eben dann durch diese vernetzte Infrastruktur Zugriff oder aufs Internet haben über die Access Points der anderen.
Also man muss aber sozusagen schon mal festhalten, damit das alles funktioniert, müssen Leute ihren Internetanschluss quasi spenden.
Genau, oder ein Teil davon. Also okay. Es geht ja auch immer so ein bisschen um die Bandbreite. Man möchte selber ja weiterhin schnelles Internet haben und man kann eben einstellen, wie viel Prozent des Anschlusses man zur Verfügung stellen möchte. Es geht sogar so weit, dass es dynamisch geregelt ist. Das heißt, wenn ich meinen Internetanschluss nicht benutze, kann ich 100% freigeben. Wenn ich jetzt den aber selber abends nutzen möchte, um meine Mails zu lesen etc., dann kann ich eben einstellen, dass ich nur 20% teile.
So, also der Datenverkehr wird irgendwie so zusammengefasst und gebündelt und es sieht dann so aus, als käme es von diesem einen Provider. Aber hilft das jetzt wirklich gegen Überwachung oder würden dann die Dienste nicht einfach sagen, na gut, dann hören wir halt diesen Provider ab, ist uns doch egal, ob ihr da irgendwie gemeinschaftlich was organisiert habt?
Genau, also die verwirrende Idee, dass es gegen Überwachung helfen würde, funktioniert nur innerhalb des lokalen Netzwerkes und da auch eigentlich nur statistisch. Also natürlich kann man auch Freifunknetze überwachen. Der Aufwand ist nur wesentlich größer, jetzt dezentrale kleine Netze überall zu überwachen, als eben bei den großen Internetknoten einen großen Switch oder Router anzuzapfen und darüber halt dann einen Großteil des Datenverkehrs abzuhören.
Ach so, weil sozusagen nicht so eine zentralisierte Struktur ist, ist es dann nochmal komplizierter.
Genau, also die Dezentralität ist das entscheidende Argument an der Stelle.
Wie habt ihr denn trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen noch jetzt vermehrt Zulauf bekommen, seit diese Enthüllungen um Prism, Snowden, GHCQ, NSA und sowas bekannt geworden sind?
Also ich denke, dass das Bewusstsein insgesamt größer geworden ist, dass man eben durch dezentrale, selbstorganisierte Netzwerke schon was dagegen tun kann. Und wir merken das auch, dass eben das Interesse an Freifunk insgesamt gewachsen ist. Aber ich muss eben nochmal davor warnen, es ist auch kein hundertprozentiger Schutz gegen Überwachung. Dennoch macht es einen großen Unterschied, ob man eben zentrale Dienste bei großen Internetprovidern nutzt oder über große Provider ins Netz geht oder ob man das lokal und dezentral organisiert und dadurch einfach der Aufwand der Überwachung erheblich größer wird.
Also die Idee des Freifunks schützt nicht vor Überwachung, aber sie macht es komplizierter und transportiert außerdem den Gedanken, dass man das Netz vielleicht wieder mal ein bisschen mehr in die eigenen Hände nimmt und nicht einfach den großen Firmen überlässt, sagt Jürgen Neumann von den Freifunkern aus Berlin. Könnt ihr euch, wenn ihr die Idee interessant findet, auch gerne selber angucken. Link dazu gibt's im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. Manche Bands fangen ja gleich so an, dass sie sagen, wir wollen die Welt erobern. Pedro Rosso aus Nantes in Frankreich dachte sich, ich brauche so eine kleine musikalische Spielwiese, wo ich mal meine Ideen ausprobieren kann. Hat er dann Fresh Body Shop genannt und nach wurden diese Ideen dann immer größer. Dann hat sich Pedro nach Leuten umgesehen, die vielleicht diese Ideen teilen und irgendwann wurde aus dieser Einmannbühne schon eine ganze Band, die nicht nur quer durch Frankreich getourt ist, sondern auch noch einen Plattenvertrag in England ergattert hat. Nicht schlecht für etwas, das als so ganz kleines Hobby angefangen hat. Und ihr könnt die Musik auch so runterladen, und zwar im Netz. Und den Link dorthin gibt's unter trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Bringen wir euch in jeder Woche ein paar Neuigkeiten, die wir im Netz gefunden haben, von denen wir denken, ihr solltet die auch mal gesehen haben. An anderer Stelle dieses Mal, aber trotzdem nicht weniger aktuell, gibt es Sachen zum Spionageskandal, eine neue Wahl und die, die ihr vielleicht schon alle kennt. Vorgetragen von Jolte Weiland.
Morgen ist es tatsächlich soweit. Es ist Bundestagswahl. Sollte ja jeder mitbekommen haben, die Straßen sind ja zugepflastert mit Plakaten. Aber habt ihr euch die auch wirklich genau angeschaut? Mit dem Wahlplakat-O-Mat von Kaspar Clemens Mirau könnt ihr es testen und müsst Sprüche von Wahlplakaten den Parteien zuordnen. Spaß macht's auf alle Fälle, also probiert's mal aus. Ihr habt noch immer nicht genug vom Wählen? Dann wählt doch zusammen mit dem Technikmagazin T3N die wichtigsten Webköpfe in Deutschland. Noch bis morgen könnt ihr in unterschiedlichen Kategorien Kandidaten vorschlagen. Die werden dann von der T3N-Redaktion und Experten ausgewertet und dann könnt ihr am 9. Oktober schon wieder wählen, wenn ihr wollt. Neben den Wahlen beschäftigt uns auch ein anderes Thema in der letzten Zeit immer und immer wieder. Der Spionageskandal. Die ganze Geschichte ist immer noch nicht durchgestanden und wird immer größer und unüberschaubarer. Da ist es gut, mal innezuhalten und zu gucken, was ist da eigentlich bis jetzt passiert. Dazu bietet iRights Info gut 100 Tage nach den ersten Enthüllungen eine Zusammenstellung unterschiedlicher Artikel an. Die gibt's entweder kostenlos einzeln zu lesen oder ihr investiert 5 Euro in die Zusammenfassung als E-Book. So oder so legen wir euch das Ganze ans Herz.
Und wenn ihr es lesen wollt, könnt ihr es tun. Den Link müsst ihr nur klicken, indem ihr auf trackback.fritz.de geht und dort mal die ganzen Sachen verfolgt, die ihr euch hier gerade vorgestellt habt. Was ihr im Blog auch findet, ist Netzmusik, unter anderem auch von Mercury in Summer. No, I won't let you go. You can say that you'll be back, but no words can fill the gap that you leave in my life when you're gone. Every picture that I have, every little photograph of you brings a light in the dark. Mercury in Summer ist eine dreiköpfige Band aus Washington D.C., die seltsame Einflüsse angeben, nämlich zum einen, das hört man auch ganz deutlich, Classic-Rock-Bands, aber andererseits auch Michael Jackson, eine eher etwas seltsame Mischung. No, I Won't Let You Go heißt der Song. Wenn er euch gefallen hat und ihr meint, so Michael Jackson und Classic Rock zusammen, das gefällt euch, könnt ihr gerne ausführlich austesten. Auf Jamendo gibt es ihre ganzen EPs kostenlos zum Runterladen. Die Links dazu natürlich im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de.
Fritz Trackback.
Wo es jetzt ums erste Mal geht. Ist bei euch vielleicht schon eine Weile her, vielleicht steht es auch kurz bevor, ihr seid schon ganz aufgeregt. Wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, dann war es vielleicht doch aufregend, aber mit komischen Ergebnissen, aber es steht jedem irgendwann mal bevor, das Wählen. Morgen ist es soweit. Für viele hat das mit dem Erwachsenwerden zu tun, dass sie jetzt endlich mal mitbestimmen, endlich wählen dürfen. Wie sich das anfühlt, zum ersten Mal wählen zu gehen, das wird auch festgehalten. Darüber bloggt zum Beispiel Lisa Opolka zusammen mit anderen Erstwählern seit ein paar Monaten auf wahlgang.de. Theresa Sickert, die normalerweise die Sendung moderiert, hat schon mit ihr gesprochen und wollte wissen, was sie in den letzten Monaten so bewegt hat. Und als allererstes hat sie natürlich gefragt, ob denn schon klar ist, was am Sonntag irgendwie gewählt werden soll.
Ja, das habe ich eigentlich schon ziemlich lange entschieden. Ich habe mich eigentlich schon angefangen, so mit 15, 16 Politik zu beschäftigen und da kristallisierte sich eigentlich schon eine politische Meinung raus.
Hat sich dann trotzdem noch mal so ein bisschen was deiner Meinung vielleicht verändert, gerade so in den letzten Monaten, als du so intensiv auch über die Bundestagswahl gebloggt hast?
Also man hat sich natürlich sehr stark damit beschäftigt, aber trotzdem hat sich die Meinung eigentlich eher bestätigt, als sich nochmal verändert. Also ich glaube, ich war da, bin da eine der wenigen, deren Meinung da schon sehr feststeht.
Was waren denn so die Themen, die dich am meisten bewegt haben in den letzten Monaten, über die du vielleicht auch am meisten auf Wahlgang geschrieben hast?
Ja, also ich habe geschrieben über das Internet, also inwiefern das wahlentscheidend sein kann und wie inwiefern deutsche Politiker das Internet zu nutzen müssen, weil in den USA wird ja sehr viel mit dem Internet Wahlkampf betrieben, was auch sehr erfolgreich ist. Das ist in Deutschland leider noch nicht so. Und das, finde ich, wäre auch ein gutes Mittel, um gerade junge Wähler zu erreichen und Wähler, die nicht so an Politik interessiert sind. Dann habe ich über die Euro-Krise geschrieben, dass die im Wahlkampf sehr ausgeblendet wird, meines Wissens nach. Also man hört ja kaum was davon. Oder, was habe ich noch geschrieben? Über den Etikettenschwindel, dass man ja, also viele junge Wähler gerade haben ja das Gefühl, dass alle Parteien gleich sind, dass man irgendwie gar nicht weiß, wen man jetzt eigentlich wählen soll, weil eigentlich sind ja alle für soziale Gerechtigkeit und für gute Bildungspolitik und alle sagen irgendwie das Gleiche, aber oder besetzen diesen Begriff Freiheit. Jede Partei sagt, wir sind für eine freie Gesellschaft, aber was bedeutet Freiheit eigentlich? Und jeder meint damit ja auch eine andere Freiheit. Also diese Begriffsumwandlungen, die teilweise durch die Parteien erfolgen, die habe ich mir mal vorgeknüpft. Und ja, also viele Sachen, querbeet eigentlich.
Glaubst du, genau diese ganzen schwammigen Begriffe, die irgendwie jeder anders auslegt, sind vielleicht auch ein Problem gerade für Erstwähler, weil die dann überhaupt keine Ahnung haben, was jetzt eigentlich gemeint ist, wen sie jetzt wählen soll, weil alles erstmal gleich klingt?
Ja, auf jeden Fall. Also man muss sich da auch wirklich informieren und es gibt ja auch wirklich Informationsangebote, zum Beispiel den Wahl-O-Mat, den man nutzen kann. Da gibt es 38 Thesen, denen man zustimmen kann oder die man ablehnen kann. Am Ende kommt dann ein Ergebnis raus, das schon, also zumindest die Richtung vorgibt, in die man vielleicht gehen könnte bei der Parteiwahl. Also, oder man kann die Wahlprogramme lesen. Also man muss schon genauer hingucken, weil ja, das ist natürlich auch einfach aus taktischen Gründen, dass man versucht, alle Begriffe zu besetzen und dann so ruft Sigmar Gabriel auf einmal die Grünen zur neuen liberalen Partei aus und man weiß auf einmal gar nicht mehr, wie jetzt die Fronten stehen. Das ist natürlich anders als früher. Früher gab es wirklich noch klare Unterschiede. Heute streitet man sich auch vor allem jetzt in der Euro-Krise. Da denkt man ja, okay, alle Parteien sind sich einig und man streitet sich lediglich in Detailfragen. Aber dass das nicht so ist und dass es durchaus Unterschiede zwischen den Parteien gibt, das erkennt man dann vielleicht erst bei zweitem Hinsehen.
Wenn jetzt Sonntag ist, wie wird sich das für dich anfühlen, wenn du das erste Mal dein Zettelchen dann in die Urne einschmeißt und was wirst du danach tun?
Ja, das ist erstmal ein gutes Gefühl, weil man irgendwie mitbestimmen kann und weiß, wenn man dann abends um 18 Uhr da vorm Fernseher sitzt, dann weiß man, meine Stimme ist auch damit reingegangen und ich habe zumindest einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass das Ergebnis so ist, wie es ist. Also ich wollte auch auf keinen Fall Briefwahl beantragen, weil ich es irgendwie ein tolles Gefühl finde, dann ins Wahllokal zu gehen und dann in die Wahlurne den Zettel zu werfen. Also finde ich schon irgendwie schön. Und danach werde ich erstmal schlafen, ja. Weil ich bin selbst in der Jugendorganisation von der Partei. Das ist jetzt völlig unabhängig vom Wahlblock, der ist nämlich komplett neutral. Aber da werde ich eben für diese Jugendorganisation werde ich Wahlkampf machen und danach werde ich erstmal, glaube ich, den gesamten Sonntag schlafen.
Das könnt ihr auch tun, aber erst nachdem ihr die schöne Erfahrung gemacht habt, an die Wahlurne zu gehen. Morgen, wie gesagt, Bundestagswahl. Wir werden hier bei Fritz auch berichten. Falls ihr noch unschlüssig seid, könnt ihr gerne auch das Wahlgang.de-Blog lesen. Link dazu gibt's im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. Rebecca mit Melancholia. Das polnische Netlabel Brennnessel war immer ein guter Punkt für Popmusik und aber lange still. Wir hatten schon die Hoffnung verloren, aber es gibt ein Lebenszeichen. Das Lebenszeichen kommt von Rebecca und heißt Melancholia und man kann es sich runterladen. Trackback.fritz.de gibt es den Link zu Brennnessel, solltet ihr unbedingt mal ausprobieren. Morgen ist Bundestagswahl. Ihr dürftet es möglicherweise mitbekommen haben. Es ist ja gerade nicht zu übersehen. Alle werben, Alle haben Wahlkampfflyer und Wahlplakate und überall stehen Wahlversprechen. Und wie wir von Lisa Opolka, einer Erstwählerin, gerade schon gehört haben, weiß man gar nicht so ganz genau, was soll denn das bedeuten. Weil entweder klingt es bei allen gleich oder es klingt zu kompliziert, um es zu verstehen. Aber es gibt auch Wahlprogramme der großen Parteien zumindest in leichter Sprache. Ob die wirklich leichter verständlich sind und was sie so aussagen, wollen wir jetzt mal besprechen. Und zwar mit Lilly Masur von Leitmedien.de, die sich da durchgearbeitet haben. Hallo und guten Abend.
Hallo Abend.
So, Wahlprogramme in leichter Sprache, wie genau sehen die aus und was habt ihr da entdeckt?
Wahlprogramme in leichter Sprache bedeuten, dass die Originalwahlprogramme in der Zusammenfassung online gestellt werden, und zwar in leichter Sprache. Leichte Sprache bedeutet, dass es eben einfache, kurze Sätze sind, weniger Fremdwörter, und wenn, dann sind sie leichter erklärt. Das Layout ist gut, verständlich, und dazu kommen auch noch Bilder. Im besten Fall, das ist nicht bei allen Wahlprogrammen in leichter Sprache der Fall. Das haben wir jetzt bei unseren Recherchen soweit analysiert und rausgefunden. Und einige Parteien haben es ganz gut hinbekommen und einige eben weniger.
Warum gibt es überhaupt? Also was bezweckt man damit, dass es extra Wahlprogramme in leichter Sprache gibt?
Leichte Sprache hat ja zum Ziel, dass alle Menschen die Wahlprogramme verstehen können, und leichte Sprache ist quasi für Menschen, die Schwierigkeiten haben, die deutsche Sprache richtig so zu verstehen, wie sie meistens dargeboten wird, zum Beispiel in der Politik, ja, in sehr komplizierter Sprache. Das bedeutet zum Beispiel für Menschen mit Lernschwierigkeiten, andere würden sagen geistig behindert, aber auch für Menschen, die irgendwie die deutsche Sprache nicht so gut beherrschen, weil sie vielleicht eine andere Muttersprache haben, und auch für ältere Menschen ist es auch eine interessante Herangehensweise. Im Prinzip ist es aber für alle eigentlich wirklich interessant, dass man die Wahlprogramme besser versteht. Ne?
Das ist gerade so eine Frage, die man sich stellt. Wenn es da wirklich erklärt wird, warum gibt es das nicht überall? Ich habe tatsächlich irgendwo eine Bemerkung gelesen, wo jemand meinte, das sei sehr entlarvend, was die da schreiben. Also da ging es irgendwie darum, um die CDU und wie die sozusagen zu Ausländern steht, glaube ich. Ist das so, dass man da viel eher begreifen kann, was die wollen, und dass sie möglicherweise das genau deswegen nicht so öffentlich machen, wie sie vielleicht könnten?
Also wir haben schon festgestellt, dass die Wahlprogramme in leichter Sprache so ein bisschen entlarvend sind, weil sie ja die Schwerpunkte so zeigen, ne? Auch von den Parteien. Und wie du schon gesagt hast, bei der CDU steht dann zum Beispiel sowas wie, man müsste ausländische Verbrecher schneller ausweisen oder man braucht mehr Kameras und die Bundeswehr muss gestärkt werden. Da wird sehr viel mit Angst gespielt, was dann plötzlich so plakativ auch da steht. Ne? Oder zum Beispiel bei den Piraten steht dann irgendwie, ja, wir wollen die Pille danach in der Apotheke zum Kaufen oder wir wollen Polyamorie unterstützen. Also dass man mehrere Partner haben kann, und das ist schon sehr interessant. Es kann sein, dass die Parteien daran Interesse haben, das nicht so voranzupushen, aber ich glaube, dass sie sich gar nicht so daran bewusst sind, was sie da eigentlich getan haben. Beziehungsweise denken sie, okay, wir haben das jetzt gut gemacht, leichte Sprache, aber es ist eben nicht immer alles nach den Kriterien gelaufen, wie es hätte sein sollen. Also eigentlich muss es sein, dass Experten die Originalwahlprogramme in leichte Sprache übersetzen und dann eben auch noch Menschen, die diese leichte Sprache dann lesen, zum Beispiel Menschen mit Lernschwierigkeiten, das dann auch nochmal überprüfen, ob sie es auch wirklich verstanden haben oder nicht. Und das haben nicht alle Parteien so gemacht.
Aber es gibt es und man kann es durchlesen. Ich finde es ja sehr spannend, werde mir das, glaube ich, auch nochmal antun, bevor ich morgen wählen gehe. Du hast jetzt mitgearbeitet, diese ganzen Dinger durchzuarbeiten. Hat sich für dich deine Wahlentscheidung nochmal geändert durch das Lesen der Programme in leichter Sprache?
Nein, ich war schon immer sicher, was ich wählen würde. Aber ich habe mich köstlich amüsiert, auch über so Sätze wie "In Deutschland wächst Obst und Gemüse, das soll so bleiben." Das ist einfach köstlich, wenn man sowas dann nochmal zwischen den Zeilen liest. Also ich war mir relativ klar. Aber es ist interessant, wie sie sich zum Beispiel zum Thema Behinderung äußern. Und das ist ja auch ein Anliegen von Leitmedien.de, weil Leitmedien.de, für die Seite, für die ich arbeite, ist ja ein Online-Portal für die Berichterstattung über behinderte Menschen. Und wir sind natürlich daran interessiert, dass sich auch die Situation für behinderte Menschen in Deutschland ändert, und was die Parteien dafür tun werden, das können wir dann ja beobachten nach der Wahl. Aber zumindest haben sie es schon mal ganz klar in ihren leichte Sprache-Wahlprogrammen niedergeschrieben, sodass es jetzt auch jeder versteht.
Das könnt ihr euch auf jeden Fall auch nochmal antun, egal für wie clever ihr euch haltet. Und den Links dahin gibt es natürlich im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. Vielen Dank, Lilly Masur. We'll be right back.
world will end in fire. Some say a knife. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire.
Garmisch ist eine schwedische Band, die zu den ersten großen Stars der Netlabel-Szene gehörte. Die haben jetzt vor 7 Jahren schon angefangen und haben der damals noch jungen Szene bewiesen, dass Netzmusik nicht nur Techno-Frickelei ist, was sie damals tatsächlich zum großen Teil noch war, sondern halt auch große Popmusik sein kann. Die Fans von Garmisch müssen leider sehr geduldige Menschen sein, denn die veröffentlichen Musik nicht so am Fließband, sondern lassen sich immer viel Zeit. Jetzt ist es soweit, die neue Platte Fishes ist draußen, ist ein bisschen experimenteller als sonst, so wie wir es gerade hier gehört haben. Soul war das von Fire and Ice, aber ist, wie gesagt, wie immer zum Download. Die ganze Platte könnt ihr euch runterladen. Definitiv einen Tipp wert. Link dazu gibt es im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Eine kleine, feine Rubrik in unserer Sendung, in der wir immer irgendjemand einladen, der irgendwas im Internet treibt. Aber wir suchen ihn nicht selber raus, sondern wir lassen die Leute, die wir eingeladen haben, empfehlen, wer denn als nächstes eingeladen werden soll. Und beim letzten Mal war das Nico Herzog und der hat dazu Folgendes gesagt.
Troja Alert, das ist Stefan Thesing, der dort einen ganz reizenden Podcast über Sagen und Mythen von über Germanen und Griechen macht. Und ja, da kann man noch viel lernen.
So, wollten wir auch. Und Stefan Thesing ist aber ein viel gefragter Typ, deswegen kann er heute nicht live. Und Theresa, die eigentlich diese Sendung moderieren sollte, hat ihn schon verhaftet und ausgefragt und ihn als erstes gefragt, wo er denn diese ganzen Sagen und Mythen her hat, ob er die in der Schule gelesen hat, ob er sich immer noch erinnern kann oder ob er aktuell jetzt ganz viel Zeit damit verbringt.
Ich glaube, in der Schule habe ich mich so gut wie gar nicht mit Sagen befasst. Also als Schüler schon, aber nicht in der Schule. Und ja, ich lese das heute noch mit Freuden, ja.
Hast du auch irgendwas mit Literatur beruflich zu tun oder ist das rein privates Interesse?
Das ist ein rein privates Interesse.
Dann
also ich hab beruflich mit Literatur zu tun, aber nicht mit Sagen oder so, sondern mit wissenschaftlicher Literatur.
Ah, okay, aber na gut, so der Hang zu viel Wort, sozusagen, der kommt nicht von ungefähr.
Ja, das weiß ich nicht, wo der herkommt.
Es gibt da ja sehr, sehr viel Hintergrundwissen, wenn man mal so in die Podcasts irgendwie reinhört. Also du erzählst ja jetzt nicht nur die Sage nach, sondern da ist ja immer noch so Info nebenher eingestreut, was ist ich, zeitgeschichtlich und sonst was. Wo nimmst du das ganze Wissen her? Also bereitest du dich jedes Mal sehr intensiv auf so einen Podcast vor oder sind das tatsächlich Sachen, die du ad hoc weißt?
Also ich bereite mich schon einigermaßen intensiv vor, aber nicht was diese Seiteninformationen angeht, sondern eher was die verschiedenen Ausprägungen dieser Sage angeht. Also Sagen sind ja in der Regel nicht irgendwie als Texte verfasst, sondern sind ja irgendwie mündliche Traditionen. Das heißt, da kursieren immer mehrere Versionen von und meistens habe ich nur eine im Kopf und dann bereite ich mich meistens insofern vor, als dass ich dann mal gucke, was existieren noch so für Varianten dieser Geschichte. Aber was so diese ganze Spekulation über die Zeit, in der diese Sage entstanden ist und so weiter angeht, da bereite ich und auch mein Gesprächspartner Daniel, mit dem ich das zusammen mache, da bereiten wir uns eigentlich gezielt nicht drauf vor, weil genau davon lebt das Ganze, dass wir da wild drauf los spekulieren. Das ist, glaube ich, das, was an dem Podcast am meisten Spaß macht.
Wer ist denn eigentlich dieser Daniel? Ich habe nicht mehr mitbekommen, außer dass er irgendwie Doktorand ist. Warum ist Daniel dein Gesprächspartner?
Das ist ein Freund und Arbeitskollege von mir. Und wir machen auch, also wir haben zusammen angefangen zu podcasten. Wir machen ja noch einen anderen Podcast zusammen über, ja, so Nerd-Literatur, will ich sagen. Und der Troja-Alert, dieser Sagen-Podcast, ist quasi ein Spin-off, so ein Offshoot davon.
Mhm. Lässt du dir eigentlich selber gerne auch Sagen oder vielleicht auch Märchen erzählen? Denn wenn ich das höre, für mich hat das tatsächlich so ein bisschen was Märchenerzählerhaftes, weil du auch so eine beruhigende Stimme hast. Und von daher, magst du das selber auch ganz gerne?
Ja, ich mag das auch. Also ich höre auch gerne so Hörbücher und so weiter. Also Märchen und so weiter höre ich da eigentlich weniger, aber ich mag es auch gerne vorgelesen zu bekommen und solche Sachen. Das finde ich gut.
Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zur Kurzfragerunde über, wo wir nochmal ein bisschen mehr über dich persönlich herausfinden wollen. Bist du bereit?
Ja, gerne. Mhm.
Der oder das Blog?
Das.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Facebook, Twitter oder lieber Google Plus?
Am liebsten app.net, aber wenn es eins von den drei sein muss, Twitter.
Windows, Linux oder OS 10?
Linux.
Wie viel Facebook, Twitter oder Google Plus oder eben vielleicht auch noch AppNet-Accounts hast du insgesamt?
Oh, das müssten so insgesamt so 6 oder 7 sein. Also so eins für jeden Podcast und dann noch ein Twitter und ein App.net-Account für mich privat sozusagen.
Hardcore oder Casual Gamer?
Casual.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Verschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge oder beziehungsweise Podcasts später nochmal hörst?
Ich denke meistens, oh, da hast du die Hälfte vergessen.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Das ist unterschiedlich. Ich vermute, die erste, die ich irgendwie aufrufe, wird meistens wahrscheinlich irgendwie eine Suchmaschine sein, also DuckDuckGo oder Google.
Was ist das nächste Blog oder vielleicht auch Podcast wieder, den wir nächste Woche vorstellen sollen?
Da empfehle ich sehr den Podcast ConScience. Das ist ein Naturwissenschaftspodcast, der von 2 Damen gemacht wird, nämlich von Katrin und von Marielle. Sehr guter Wissenschaftspodcast.
Worum geht's da genau?
Die suchen sich so top aktuelle Nachrichten aus der Wissenschaft, die noch nicht so in der Presse angekommen sind, sondern bisher noch so in den Papers unterwegs sind, die nur, ja, Wissenschaftler rankommen im Moment und erklären das, ich will nicht sagen ganz laienfreundlich, aber so, dass man es mit Schulbildung verstehen kann.
Okay. Und wenn jetzt vielleicht die beiden Damen gerade auf einer, meinetwegen, wissenschaftlichen Konferenz festhängen, wen kann ich mir denn dann hinters Mikrofon zerren?
Dann würde ich Lars Engelmann empfehlen. Der macht einen Podcast, wo er selbstgeschriebene Geschichten vorliest. Der Podcast heißt Geschichtendose. Das ist auch eine sehr lohnenswerte Geschichte.
Na, dann wollen wir nochmal gucken, wer da im Zweifel in der nächsten Woche Zeit für uns hat oder wen wir spannender finden. Ihr könnt euch auf jeden Fall selber noch angucken, was ihr gerade gehört habt, die ganzen Sagen und Mythen oder Anhören vielmehr. Link dazu gibt's auf trackback.fritz.de. Ich habe jetzt hier noch eine Netzmusik für euch, bevor die Sendung vorbei ist. Die kommt von Daisy und ist von einem Sampler. Unan Compilations heißt der Jahres-Best-of-Sampler des Adifusa-Musikblogs. Aufgeteilt nach Genres in Rock, Pop und Elektro findet ihr auf diesen Samplern fast ausschließlich Netzmusikperlen. Solltet ihr mal reinhören, es wird euch gefallen. Wer da nicht genug kriegen kann, dem kann auch noch die Podcasts von Adifusa empfohlen werden, in denen es auch immer wieder neue Netzmusik gibt. Also ihr seid auf jeden Fall versorgt für die nächste Woche, bis es wieder Trackback gibt. Wir hören ja gleich noch einen Song von Daisy, der Grandma heißt. Ich verabschiede mich vorher. Mein Name ist Markus Richter und ich habe noch eine Nachricht für euch. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss!